Schmerz ist Schmerz. Für die Patienten spielt es keine Rolle. Die werden sich diese Frage sozusagen so, es ist Schmerzen, es tut einfach weh. Ne?
Es tut alles weh und es findet keiner eine Ursache. Und ich habe schon alles probiert. Und die Medikamente helfen nicht mehr.
Und ich habe eigentlich immer Schmerzen.
Genau,
und
mir geht es total schlecht damit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Diagnose Kopfsache. Diese Folge erscheint im Zuge einer Staffel, in der wir das Thema Schmerz in den Mittelpunkt stellen und uns verschiedene Schmerzsymptome ansehen. Schmerzen kennen wir alle. Meistens wissen wir auch, woher sie kommen. Wir haben Möglichkeiten der Schmerzbekämpfung oder Linderung. Was passiert aber, wenn es keine Erklärung für die Schmerzen gibt? Kein Befund, keine Diagnose. In der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, warum Körper und Seele in Bezug auf Schmerzen dann durchaus zusammen betrachtet werden sollten. Wir haben erfahren, was hinter dem Begriff psychosomatisch steckt. Und in dieser Folge wollen wir das Ganze noch ein Stück weiterdenken. Was passiert eigentlich, wenn Schmerzen zum Dauerzustand werden und keine eindeutige körperliche Ursache gefunden wird? Wie läuft dann die Diagnostik ab und wie sieht eine psychosomatische Therapie, zum Beispiel in einer Klinik, ganz konkret aus? Ich bin Claudia Noack, verantwortlich für die Unternehmenskommunikation im TBW und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich besonders darüber, dass ich wieder mit zwei vertrauten Stimmen im Studio sein darf. Wir sprechen noch einmal mit den Chefärztinnen der Psychosomatik in den Kliniken im TBW, Birgit Jänchen van der Hooft und Dr. Kirsten Sutorp. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Birgit, Kirsten, vielleicht könnt ihr uns erst nochmal abholen. Was sind typische Schmerzformen, mit denen Patientinnen häufig zu euch in die psychosomatische Klinik kommen?
Das ist immer so spannend. Wenn du typisch sagst, dann denke ich immer, oh Gott, es gibt gar nicht so was ganz Typisches, weil es ja das Besondere vielleicht ist, dass in der psychosomatischen Medizin tatsächlich alle Körperteile betroffen sein können. Mhm. Aber ja.
Gibt es eine Tendenz zu ein oder mehrere, wahrscheinlich mehreren, aber gibt es eine Tendenz, was sehr häufig auftritt, welchen Symptomen ihr häufig begegnet?
Rückenschmerzen auf jeden Fall.
Hätte ich auch gedacht, dann kommen vielleicht schon die Kopfschmerzen.
Okay.
Und dann gibt es aber auch Schmerzen, also es gibt ja unterschiedliche Schmerzstörungen, da kommen wir vielleicht gleich noch hin, wo auch die Schmerzlokalisationen wechseln können, ne? So.
Der
typischerweise
wandernde
Schmerzen. Mal hier, mal da, mal dort und so. Und dann sprechen wir von einer Somatisierungsstörung. Und das ist an sich wohl fast am häufigsten, dass Menschen unter solchen wechselnden
Beschwerden, Schmerzen
leiden.
Und wir kennen ja eigentlich alle Schmerzen. Ihr habt die Rückenschmerzen angesprochen, die Kopfschmerzen, die Bauchschmerzen. Eigentlich kann fast alles wehtun. Aber wann sprecht ihr von einer Schmerzstörung?
Also da kann man erstmal von der Seite gucken, wie ist es definiert. Das wäre sozusagen die technische Seite. Also definiert ist es, wenn die Schmerzen länger als 6 Monate anhalten und fast täglich sind und vor allem auch, wenn der Patient, der darunter leidet, sein Hauptaugenmerk da immer die ganze Zeit den Hauptfokus darauf hat. Es ist erstaunlich, es gibt Leute, die haben tatsächlich auch die ganze Zeit Schmerzen. Würden wir aber nicht an eine somatoforme Schmerzstörung denken, weil die darunter nicht leiden und auch daran gar nicht drauf achten. Und abends sagen, ja stimmt, hat den ganzen Tag ein bisschen gezwickt, aber ich kann damit gut leben, ist total okay. Und in dem Moment, wo ich die ganze Zeit mich damit beschäftige und ich so sehr darunter leide und anfängt immer mehr weh zu tun, dann, und das eben länger als 6 Monate ist, also bis 3 Monate gilt es als akuter Schmerz. Nach der Definition gilt es ab 6 Monate als somatoforme Schmerzstörung. Aber das wäre sozusagen die technische Definition.
Mhm. Und das anhaltend oder wiederkehrend und aber eben mit einer entsprechenden Ausprägung schwerer der Symptomatik. Ne?
Patient würde es wahrscheinlich anders beschreiben. Er würde sagen, es tut alles weh und es findet keiner eine Ursache und ich habe schon alles probiert. Und die Medikamente helfen nicht mehr.
Und ich habe eigentlich immer Schmerzen.
Genau, und mir geht es total schlecht damit.
Da kommen wir auch nochmal drauf zurück. Wir haben in der vorangegangenen Folge ja auch darüber gesprochen, ab wann kommen Leute in eine Klinik und ihr auch gesagt habt, ja eigentlich, wenn der Alltag nicht mehr funktioniert und meistens Krankenkassen, finanzierungstechnisch gesehen, wenn man arbeitsunfähig wird. Ja. Lässt sich einfach erklären, was der Unterschied ist zwischen körperlich erklärbaren und psychosomatischen Schmerzen, oder denkt ihr das gar nicht getrennt?
Also erstmal von der Schmerz ist Schmerz. Für die Patienten spielt es keine Rolle. Die werden sich diese Frage sozusagen so, ist Schmerzen, es tut einfach weh.
Ja.
Und jeder Schmerz ist eben auch objektiv Schmerz. Mhm. Das ist wichtig anzuerkennen, auch wenn die bildgebende Diagnostik vielleicht keine erklärbare organische oder keine ausreichend erklärbare organische Ursache findet. Weil es gibt ja häufig so kleinere, in Anführungsstrichen Mini-Befunde. Dann, wenn wir älter werden, so in Anführungsstrichen, wir nennen das dann degenerative Veränderungen, irgendwelche Randkantenbildungen, Spangen und so weiter. Es, alle merken wir beim Älterwerden, dass es so kleine Einschränkungen vielleicht gibt, aber das ist, wäre eher ein Mini-Befund, der natürlich die Schmerzen in der Ausprägung überhaupt nicht erklärt.
Ne? Und ist vielleicht auch ein bisschen bagatellisiert, ja, auch an der einen oder anderen Stelle, oder? Dass man sagt, okay, das kann jetzt eine Alterserscheinung sein, dass man dann vielleicht auch nicht mehr genauer hinguckt. Besteht die Gefahr?
Das kann schon sein. Also man kann es auch von der hirnphysiologischen Seite ein bisschen erklären. Das finde ich irgendwie ganz hilfreich. Wir haben in unserem Gehirn Sensoren für Schmerz, die total wichtig ist. Wir haben im Gehirn Sensoren für Bewegung und das ist eigentlich getrennt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, häufig entstehen Schmerzstörungen auch nachdem ich zum Beispiel einen Beinbruch hatte, und dann gehen die Schmerzen aber danach nicht weg, obwohl der Beinbruch schon längst verheilt ist, unter Umständen, weil psychische Belastungsfaktoren dazu kommen. Und dann entsteht so ein Teufelskreis, dass mein Gehirn irgendwann so sensibilisiert ist auf Schmerz, dass es nicht mehr nur die Schmerzsensoren oder Schmerzreize als Schmerz interpretiert, sondern schon Bewegungsreize. Das heißt, jede Anspannung wird im Gehirn dann übersetzt in Schmerz. Also das Wichtige bei Schmerz ist, was wir auch mit Patienten versuchen, denen zu erklären, das Schmerzempfinden entsteht im Gehirn. Das hat im Grunde nichts, also das ist zwar ein Fortschritt gewesen, dass wir mit Ursache und Wirkung angefangen haben zu denken, aber an der Stelle behindert es uns, weil es eben nicht mehr so ist, dass ich sagen kann, hier entsteht was und da oben leite ich dann Schmerz ab. Also hier ist eine Verletzung. Und also der Fortschritt war, dass ich nicht mehr gesagt habe, wenn mir irgendwas wehtut oder wenn ich krank wäre, dann ist es Gottes Wille, sondern dass ich angefangen habe zu überlegen, okay, ich habe eine Verletzung und das ist jetzt unabhängig von was wir sozusagen spirituell da vielleicht denken. Und der jetzige Fortschritt ist, dass ich denken kann oder wissen kann, nee, der entsteht im Gehirn. Es ist meine Wahrnehmung und es muss gar nicht irgendwo eine Verletzung da sein.
Es gibt Leute, die sagen, Experten auch, es handelt sich eigentlich um eine Wahrnehmungsstörung.
Ja.
Und das ist natürlich irgendwie richtig krass. Ja? Wie kann das denn sein, ne? Diese Zusammenhänge. Und da kommt es eigentlich wirklich, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon ausholen sollen, was die Forschung irgendwie gerade in den letzten beiden Jahrzehnten wirklich war, das intensiver Gegenstand des Interesses und der Erforschung und ist es nach wie vor auch noch, welche Erkenntnisse wir gewonnen haben und wie wir das jetzt ein bisschen besser verstehen und welche Rolle eigentlich das, was auch da im Laufe des Lebens, was uns auch sonst insgesamt in der Psychosomatik so wichtig ist, die Erfahrungen, die wir von der Geburt an ja schon eigentlich vorgeburtlich machen, dann als kleine Kinder im Laufe der Kindheit, der Pubertät, der Jugend und so weiter, dass die sich alle, man könnte sagen, wie engrammiert haben, also in irgendeiner Form ja da sind und auch unsere Erwartungen konstituieren. Und dass diese Erwartungen, gespeist aus meinen Erfahrungen, ganz sehr das beeinflussen, was ich letztlich wahrnehme und erlebe. Also auch dann äußere Wahrnehmung mit meinem Inneren und gespeist aus den Erfahrungen, in einer bestimmten Situation, wo ein Reiz sozusagen vielleicht auch ein Schmerz kommt oder irgendwas auf mich zukommt, dann das, was ich erlebe, verändert. Und zwar je nachdem, wie heftig sozusagen oder wie ausgeprägt diese früheren Erfahrungen, jetzt ja vielleicht auch im negativen Sinne, schmerzlich die waren, dass dann das, was ich jetzt erlebe, davon ganz stark gefärbt wird. Mhm. Und das sind so Erkenntnisse eigentlich aus der letzten Jahre. Das ist also ein bisschen komplizierter, was dann wirklich passiert.
Und in der Therapie wahrscheinlich auch.
Auch,
ja.
Genau. Also man versteht eben das Gehirn heute als ein ganz aktives Organ.
Ja.
Und das Gehirn ist aber eigentlich bemüht, ganz ökonomisch zu arbeiten, Energie zu sparen, weil das braucht überhaupt für seine Arbeit viel Energie. Und damit geht es immer, das Bekannte sozusagen, was es kennt, wird gar nicht sozusagen, wird nicht besonders
generiert.
Ja, also nicht besonders wahrgenommen. Das ist, wenn ich auf einem Boden sozusagen mit lauter schwarzen Kacheln laufe und den kenne ich, dann kommt da oben nichts an sozusagen. Dann gibt es kein Aufleuchten, also im verhürzten Sinne. Aber wenn plötzlich in dem Boden mit den vielen schwarzen Kacheln eine rote drin ist, dann gibt es sozusagen ein Aufmerksamkeitssignal. Ja. Dann wird das prozessiert und generiert, weil es ist ja wichtig, es könnte ja was Gefährliches bedeuten. Und heute verstehen wir tatsächlich, wenn ich aber öfter diese rote Kachel sehe in dem Boden, dann wird die quasi wieder mit eingebaut. Aber das heißt, da kommt so eine Art, das nutzen wir auch tatsächlich bis zur Therapie hin, wenn ich was verändern möchte, in dem, was ich an Erfahrung und damit auch an Mustern mitbringe, dann geht es darum, so ein Predictive Error reinzubringen, ja, sozusagen was zu verändern. Also das Gehirn quasi aus dem Takt zu bringen von dem Gewohnten.
Ja. Also ein Erwartungsfehler.
Ja.
In Anführungszeichen.
Ja, sorry.
Ja, genau.
Ja. Aber wie diese, also diese Wahrnehmung, wie sehr die von Erfahrung gespeist ist, vielleicht nochmal so ein kleines Beispiel, das hat der Peter Hennigsen, Psychosomatiker aus München, immer gebracht, weil das kann man sich so schön vorstellen. Also wenn ich, wie nehme ich eine Straße wahr, wenn die plötzlich im Nebel liegt, die ich aber kenne, dann bestimmt meine Erfahrung, die Wahrnehmung, ich finde den Weg über die Straße gut, weil ich aus der Erfahrung sozusagen das speisen kann, das Bild der Straße, auch wenn ich sie nicht gut sehe.
Ja.
Ne? Und dagegen, wenn ich eine unbekannte Straße im Sonnenschein fahre, da spielt die Erfahrung praktisch keine Rolle, da sehe ich sie ja. Ne?
Ja.
Also wie unterschiedlich die Erfahrung mit reinspielen kann und damit auch die Erwartung.
Wenn man sozusagen auf den Schmerz mal kurz guckt, wenn Sie mit Ihrem Baby das erste Mal zur Impfung gehen, dann hat es noch nie eine Nadel gesehen und noch nie eine Impfung erlebt. Dann ist es ganz entspannt und weiß noch nicht, was kommt. Spätestens beim zweiten Mal fängt es schon beim Sehen der Nadel an zu weinen, häufig.
Ja.
Das heißt, da hat sich die Erinnerung eingeprägt mit dem Schmerz, der damals entstanden ist. Und dann ruft der Körper das quasi schon auf. Beim Schwindel kennen wir das auch. Wenn ich mal so einen schweren Schwindel hatte und der ist vorbei, gibt keinen Grund mehr dafür. Und dann habe ich aber vielleicht eine Blutdruckschwankung oder irgendwas, was in meinem Kopf so was verursacht, dann ruft das die Erinnerung an den Schwindel wach, ich bekomme die Angst dazu und zack, habe ich den Schwindel wieder.
Da kann ich aus Erfahrung sagen, das kenne ich.
Das kennen ganz viele.
Ja.
Und da können wir so merken, wie Erinnerung, Angst davor, das dann wieder herstellt und
die Erwartung, dann das wieder herstellt. Also wenn der Körper sozusagen den Schwindel erwartet, dann macht er auch die Symptomatik, dass ich wieder Schwindel haben werde. Das ist doch krass, oder?
Absolut, so die Angst, die Angst vor dem Schmerz schon, ne? Das,
Und die Angst senkt dann auch die Schmerzschwelle.
Ja.
Also da werden ganz viele Prozesse angestoßen, die dann, also früher hätte man vielleicht immer mit dem Sympathikus und mit dem Parasympathikus-System argumentiert. Das spielt natürlich eine Rolle, aber es ist natürlich viel, viel schichtiger.
Greift es mehr ineinander? Sollen wir darauf näher eingehen?
Naja, interessant fand ich eben, dass also der Ausgangspunkt dieser Diskussion gerade, dass du sagst, dass eben Verknüpfungen im Gehirn sich verändert haben. Kann man das denn wieder rückgängig machen?
Zum Glück ja.
Also das, also kann man diese Erwartungen quasi, kann man sich von denen verabschieden, kann man sie ablösen. Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, was es so für Strategien gibt, ja. Wir haben es ja auch schon angedeutet, dass Schmerzen so verschiedene Ursachen haben. Also manchmal liegen sie im Körper, manchmal eher in der Seele. Wir sprechen dann von der Seele und oft irgendwo dazwischen. Und es geht ja auch um dieses Dazwischen. Was sind denn aus eurer Sicht typische psychische Auslöser für körperliche Schmerzen, aber auch umgekehrt? Wir haben es in der ersten Folge auch schon mal angeschnitten. Wie wirken sich körperliche Erkrankungen auf die Psyche aus? Zum Beispiel, wenn ich diesen chronischen Schmerz schon habe, vielleicht erstmal bezogen auf diesen chronischen Schmerz, bin schon total belastet von diesen anhaltenden Schmerzen, bin psychisch eigentlich nicht mehr stabil. Das ist vielleicht eine sehr komplexe Frage, aber irgendwann bedingt es sich wahrscheinlich auch. Ne? Das kann man dann gar nicht mehr voneinander trennen.
Also Wenn du nach den Ursachen fragst, das ist auch vielschichtig. Aber was wir in der Zwischenzeit wissen und was ich sehr bedeutsam finde, zum Beispiel in der Schmerzgruppe, die wir haben, was für ein Aha-Erlebnis das für viele Patienten ist.
In der Klinik gearbeitet.
Genau,
viele
in
Gruppen,
der Klinik, ne? in der Schmerz. Also Traumatisierung ist zum Beispiel ein häufiger Grund. Viele von den Patientinnen mit chronischen Schmerzstörungen haben schwere Traumatisierungen erlebt, haben vielleicht einen Teil ihres Lebens mit großer Leistung gut bewältigt, wussten unter Umständen auch gar nichts mehr von diesen Traumatisierungen, können sich nicht mehr gut erinnern.
Also und frühkindlich oder kindlich?
Frühkindliche oft. Und das äußert sich dann, der Seelenschmerz äußert sich dann manchmal im späten Erwachsenenalter, manchmal auch relativ früh, tatsächlich als ganz Körperschmerz.
Richtig, das ist zum Beispiel was ganz Besonderes, eine besondere Situation. Ja. Ne? Also diese das frühe Traumatisierung tatsächlich, mir tut alles weh am Körper, der ganze Körper tut weh, Schmerz. Ne? Was nicht sonst ja nicht immer der Fall sein muss. Aber es gibt so bestimmte, wir könnten auch sagen, so Risikokonstellationen. Es muss nicht immer ganz so dramatisch sein, aber frühe Lebenserfahrungen, die auch bedeuten können, zum Beispiel vernachlässigt worden zu sein. Mhm. Wo viele unserer Patienten sagen, ach naja, eigentlich hatte ich vielleicht eine ganz normale Kindheit. Und wenn wir dann genauer nachfragen, dann stellt sich raus, oh, beide Eltern waren aber total beschäftigt, hatten keine Zeit für das Kind, waren emotional nicht verfügbar, konnten ihm ein Dach über dem Kopf geben und natürlich was zu essen und dass alle diese primären körperlichen Bedürfnisse erfüllt waren. Aber Geborgenheit zu vermitteln, emotional verfügbar zu sein, ne? Trost zu spenden, das Kind also auch auf den, also sozusagen leiblich zu umarmen, auf den Schoß zu nehmen, all diese Dinge da zu sein, das ist sowas Wichtiges und das betrifft, glaube ich, viel mehr Menschen, als man lange so annahm und dass das ein ganz wesentlicher Faktor ist. Und dann gibt es natürlich so extreme Sachen wie Gewalterfahrungen, also sowohl seelisch als auch körperliche Gewalterfahrungen. Frühe Gewalterfahrungen, aber auch später im Leben, genauso wie die Traumatisierung, können auch später im Leben eintreten, dann wirklich dazu praktisch prädisponieren oder schon vorab das Risiko steigen lassen, an einer chronischen Schmerzstörung zu erkranken.
Und kann man so sagen, dass diese negativen Erfahrungen sich bahnbrechen im Schmerz? Machen Sie das automatisch oder kann es so sein, muss aber nicht, das ist jeder anders. Aber ist das so eine Art, so ein Ventil quasi?
Das wäre dann sowas um was zu zeigen. Unter Umständen ist es für Patienten hilfreich, das so zu denken, weil es dann der Schmerz einen Sinn und eine Bedeutung bekommt. Sicher wissen können wir das nicht. Ich denke manchmal auch, manche haben ja auch tatsächlich eine ganz gute Kindheit oder einfach eine normale Kindheit und es gibt dann Schicksalsschläge. Mutter wird krank und man ist plötzlich alleine. Oder also Dinge, wofür keiner was kann. Und häufig habe ich den Eindruck, es geht im Grunde darum, kann ich mich selbst beruhigen? Also ich kann auf den Schmerz einen Einfluss nehmen, wenn ich mir selber sagen kann, es ist nichts Schlimmes, ich werde daran nicht sterben, das ist jetzt nicht so dramatisch, es geht schon wieder weg. Das ist eine Fähigkeit, sich selbst beruhigen zu können. Dazu muss ich aber auch irgendwann das gelernt haben und in einer Umgebung aufgewachsen sein, wo solche Selbstberuhigungsfähigkeiten zur Verfügung gestellt werden. Also das ist zum Beispiel so ein Knackpunkt, dass ich vielleicht ganz normal gut aufgewachsen bin und manchmal auch genetisch disponiert, einfach ein ängstlicher Mensch bin, aber manchmal eben auch plötzlich Bindungsgeschichten passieren, dass jemand plötzlich weg ist und ich mich eben, oder dass ich ein Schreikind zur Schwester habe oder was auch immer.
Und ich mich dann vielleicht als selber noch Kind sein, um mich um die Familie kümmern muss, ne?
Ja.
Und damit meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse praktisch in den Hintergrund gedrängt werden, weil das andere wichtiger ist, ne? Und das ist aber was Wichtiges, weil ich dann merke, ich kann sozusagen die Dinge über Leistung bewältigen und bekomme ja vielleicht darum auch noch ein Minimum an Zuwendung, Anerkennung. Ein ganz häufiger Mechanismus, den Menschen mitbringen, dass sie dann so leistungsorientiert sind und das im Leben später fortsetzen. Und das geht so lange gut, wie ich die Anerkennung vielleicht auch bekomme, ne? Und wenn die aber vielleicht dann irgendwie aus Gründen, ich werde krank oder die Arbeitssituation verändert sich oder also ne, nicht mehr da ist, dann plötzlich gibt es eine Art Dekompensation. Und der wichtige Punkt dabei ist häufig, dass ich eben früh dann nicht gelernt habe, sozusagen nach innen, also mich zu gucken, wie geht's mir denn, mich zu spüren, sondern das alles wirklich verdrängt habe, ne, und auch später dann nicht merke, wann ich über meine Grenzen gehe. Und das geht eben tatsächlich bei diesen so leistungsorientierten, lange so erfolgreichen Menschen quasi über alle Grenzen hinaus bis zum, es geht nicht mehr, bis zum Zusammenbruch. Ja. Mhm. Und dann kommen sie, sind sie da.
Ja, da kommen wir auch noch drauf zurück. Und sag mal, und umgekehrt, wenn ich eine körperliche Erkrankung habe, wie kann sich das auf die Psyche auswirken?
Dann habe ich natürlich auch irgendwie Gedanken und Gefühle, die eher so negativ, könnte man jetzt ganz grob sagen, sind. Ne? Mhm. Und vielleicht bin ich auch ärgerlich oder wütend auf mich selber, weil ich das irgendwie mir auch zuschreibe oder kann diesen Ärger und der Wut, der eigentlich woanders hingehört, nicht nach außen richten. Dann habe ich vielleicht noch weniger Zuwendung bekommen, sondern gelernt, auch das früh nach innen zu nehmen. Dann habe ich das körperlich gespeichert. Und in dem Fall sozusagen kann das zum Beispiel auch schmerzverstärkend wirken. Ne?
Ja, so gerade bei, was ich auch noch meinte, sind so chronische Schmerzen. Ne? Ich habe permanent Schmerzen, vielleicht aufgrund eines Bandscheibenvorfalls, nur als Beispiel. Das, man sagt ja immer so, das kann einen ja auch mürbe machen.
Das Interessante ist, der Bandscheibenvorfall ist ein gutes Beispiel. Ein Bandscheibenvorfall verheilt innerhalb von 2 Monaten. Das wissen die Leute aber immer nicht. Mhm. Also das ist eigentlich ein gut verheilendes Moment.
Und nach dann, einer OP oder was?
Wenn ich einen Bandscheibenvorfall habe und den konservativ behandle, meine Wirbelsäule also und die Bandscheibe, die regeneriert, also Das wird neu geordnet, das wird aufgeräumt, dann wird dafür gesorgt, dass da wieder Platz ist und so.
Das macht der Körper selbst.
Aber es ist interessant, Bandscheibenvorfall ist irgendwie sowas in unserer Gesellschaft, vielleicht weil wir tatsächlich uns 2 Monate Zeit nehmen müssen, dass der Körper sich regeneriert. Dadurch ist es die große Katastrophe. Aber eigentlich ist es gar nicht so dramatisch. Aber es ist wie so eine Entschuldigung für, was heißt Entschuldigung, das klingt jetzt schon wieder komisch, aber Es ist wie so ein Damoklesschwert, was immer über einem schwebt und zu einer enormen Anspannung und Angst, dass es nie wieder besser wird. Und unser Körper ist da eigentlich ganz gut drin, das wieder aufzuräumen. Und dann ist zwar die Bandscheibe ein bisschen schmaler und es ist natürlich ist es ein sensibler Punkt und vielleicht drückt es auch mal wieder ein bisschen auf den Nerv. Aber solange wir keine Ausfälle haben, das gibt es natürlich auch, dass jemand das Bein nicht mehr bewegen kann. Mhm. Da muss ich natürlich dringend operieren. Mhm. Das gibt es natürlich auch, aber das Übliche?
Genau, auch das, du wolltest vielleicht auf den Punkt raus, also wenn ich Schmerzen habe, ne, das kennt vielleicht sogar fast jeder, und die halten an, die gehen nicht mehr weg, dann wirst du unleidlich, ne? Dann wirst du wirklich, wie du sagtest, mürbe, ne? Dann schläfst du schlecht, das beeinträchtigt deinen ganzen Alltag, das ist sowas Unangenehmes. Mhm. Die Lebensqualität geht sofort runter, allein aufgrund dieser wirklich daseinenden Schmerzen.
Mhm. Ja, ich ziehe mich zurück, ich gehe nicht mehr so gerne mit Menschen unterwegs. Es hat wirklich soziale Folgen, es hat psychische Folgen und es hat auch biologische Folgen, weil Leute, die Schmerzen haben, gehen in die Schonhaltung.
Genau, das ist was auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? Was man bei akuten Schmerzen, du hattest vorhin den Beinbruch angesprochen, in der anderen Folge, glaube ich, dann ist ja klar, da brauche ich Ruhe, bis das sozusagen der Natur Zeit zu geben, das zu heilen. Mhm. Aber bei chronischen Schmerzen ist das anders und wir legen aber erstmal das gleiche Verhalten an den Tag, ne? Meistens versuchen uns zu schonen, ziehen uns zurück, merken auch, ich kann meine Verabredung vielleicht nicht halten, ja, weil es mir auch nicht möchte so gut nicht. Geht, möchte nicht, greift zu vieles ineinander dann.
Gerade bei so unklaren Schmerzen, aber auch bei diesen Schmerzen, unklar im Sinne von, es gibt keine eindeutige Diagnose, haben ja viele Betroffene schon eine richtige Ärzte-Odyssee hinter sich, um am Ende doch meistens ohne einen eindeutigen Befund dazustehen. Und Birgit, in unserer gemeinsamen Podcast-Folge, die wir im Rahmen der Staffel zum Thema Depression aufgenommen haben, da ist mir etwas sehr im Gedächtnis geblieben, was du gesagt hast. Du hast nämlich gesagt, für ganz viele Patientinnen sind wir, also die Psychosomatik, der letzte Versuch und wir finden es oft schade, dass Patientinnen nicht früher zu uns gekommen sind. Und ich glaube, du hast auch darauf angespielt, dass ihr vielleicht gerade durch das Zusammenbetrachten von Körper und Seele vielleicht eher hättet eine Lösung finden können. Wir haben uns damals auch darauf geeinigt, wir sprechen nicht von erfolgreicher Therapie oder auch Heilung, wir sprechen von Lösungsansätzen. Und unter Umständen hätte dann auch ein langer Leidensweg erspart geblieben.
wäre diesen Patienten erspart geblieben. Das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Warum tun sich Leute so schwer, sich auch mit der Psyche auseinanderzusetzen, wenn es beim Thema Schmerz keine Diagnose gibt? Ich habe Schmerzen, weil ich habe mir das Bein gebrochen. Das ist jetzt, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Wenn das nicht ist, habe ich das Gefühl, es tut vielen schwer, fällt es vielen schwer zu sagen, es könnte vielleicht auch eine psychische Ursache haben. In unserer ersten Folge zu diesem Thema haben wir auch besprochen, das wird ja auch schnell abgetan. Ach, ist was Psychisches. Oh, okay. Heißt erstmal keine einfache Lösung. Ich kann nicht einfach eine Schmerztablette nehmen. Ich muss mich ganz anders um mich und um dieses Thema kümmern. Wie sind da eure Erfahrungen im Klinikalltag oder generell mit euren Patientinnen?
Also, was ich gerade so im Kopf habe, ist die Verzweiflung der Patienten, die zu uns kommen und die befreit werden möchten von diesem Schmerz. Die wollen den einfach loshaben. Und ich glaube, wenn jemand sagt, das ist psychisch oder wir glauben, dass es psychisch ist, dann übersetzen die das innerlich mit hoffnungslos. Also es gibt keine medizinische Lösung und jetzt bin ich ein hoffnungsloser Fall und jetzt werde ich vielleicht unter die Verrückten gezählt und es ist auch sehr stigmatisiert. Also es ist doch noch relativ häufig, dass uns Patienten erzählen, sie würden auf der Arbeit sagen, sie gehen in Reha. Also zur Kur darf man gehen, aber in eine psychosomatische Klinik nicht. Oder wenn jemand eine OP hat und es länger dauert, dann gibt es viel Verständnis dafür. Ja. Wenn jemand eine psychische Erkrankung hat und das dann mehr Zeit braucht. Also es ist in der Gesellschaft doch noch auch recht stigmatisiert, auch wenn es schon viel besser ist als vor 20
Jahren. Da hat sich einiges getan, das ist richtig. Aber dennoch.
Ne? Genau, nach wie vor kann es sein, dass jemand sich wie abgestempelt fühlt auch. Ne? Und vielleicht wirklich eine Rolle spielt. Also ich komme als Patient vielleicht mit einer klaren Vorstellung, ich möchte es loshaben. Also gibt es Medikamente, die das vielleicht schaffen könnten. Ne? Dann gibt es ja krasse Medikamente, die unter Umständen Opiate bis hin Opiaten alles so stufenmäßig dann eingesetzt wurden, nicht den gewünschten Erfolg bringen. Aber die Hoffnung ist ja erst mal da. Ne?
Ja.
Manchmal hilft es ja auch ein bisschen. Manchmal verändert es was. Und wenn es eine veränderte Wahrnehmung ist. Oder eben eine Operation und so. Also dann wäre das alles irgendwie einschätzbar, abgrenzbar, fassbar.
Ja, kann ich gut erklären.
Ja, ja. Genauso wie beim Beinbruch. Ne? Das Problem ist umschrieben und am liebsten, ich begebe mich dahin und komme geheilt wieder raus.
Ja. Ja, da kann auch jeder was mit anfangen. Sagt, ach Mensch, ja, das muss ja wehgetan haben. Aber ich sage, ich habe ein seelisches Leiden.
Dann geht bei einem selber, aber ja, stell dir auch deine Arbeitskollegen vielleicht vor oder so, wenn jemand so offen ist und das berichtet, dann geht er, oh Gott, der fällt jetzt vielleicht lange aus, es kann lange dauern, oh Gott, jetzt muss ich die Arbeit mitmachen und was, ja genau, also da geht ganz viel dann in den Beziehungen schon los miteinander.
Und ich glaube, es gibt eine menschliche Eigenschaft, die uns allen eigen ist, wir können alle schlecht mit Unsicherheit umgehen. Das ist einfach so. Also wir möchten gerne eine Sicherheit haben, wie es weitergeht und psychische Leiden, da gibt es halt mehr Unsicherheiten, weil ich als Person so viel mitspiele und weil ich als derjenige, der auf irgendeine Art und Weise sich entwickelt hat und geworden ist, natürlich viel mehr mit reinbringe und der andere mich erstmal kennenlernen muss.
Ja.
Das ist eine, da gibt es sogar wieder in der Hirnforschung, Unwissenheit oder Ungewissheit ist, was für unser Gehirn zum Beispiel noch schwerer zu verarbeiten ist, für uns überhaupt. Mit Ungewissheit umzugehen, ist ein Zustand, den wir nicht haben wollen, der schwer auszuhalten ist. Ja. Und den müssen wir irgendwie überlernen, habituieren, also versuchen zu verändern. Der ist auch viel zu anstrengend.
Jetzt kommt aber jemand zu euch in die Klinik, hat erkannt, es ist etwas von diesem Dazwischen. Es ist nicht nur körperlich, es ist nicht nur seelisch, es ist das Zusammenspiel. Wie läuft dann bei euch in der Psychosomatik, des TBW, die Diagnostik ab? Was macht ihr anders oder worauf achtet ihr besonders, wenn jemand zu euch kommt? Birgit, du hattest das in der ersten Folge auch kurz angesprochen, dass es auch erstmal diese 90 Minuten für die sogenannte Funktionsdiagnostik gibt, um auch das Körperliche erstmal abzuklären. Kannst du das uns hier an der Stelle auch nochmal ganz kurz erläutern oder ihr beide?
Also wenn es jetzt nur um die Diagnostik geht, dann ist die Anamnese am Anfang ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, wir schauen uns erstmal an, wie ist das Leid, der Schmerz, Lokalisation, seit wann, wie heftig, wie stark. Also ganz körperzentriert und auch so, dass der Patient wirklich alles beschreiben kann. Er hat einerseits die Zeit, um wirklich darüber zu klagen auch. Und wir haben die Zeit zu schauen, was haben wir vielleicht auch übersehen und was musste wirklich nochmal medizinisch vielleicht abgeklärt werden. Dann nehmen wir uns aber auch Zeit, die Person kennenzulernen über seinen Werdegang. Also zu fragen, wie sind Sie groß geworden? Was gibt es für Kindheitserinnerungen? Wie ist schulische Laufbahn, berufliche Laufbahn? Was hat es jetzt alles für Konsequenzen für soziales Leben? Wie ist Ihr Alltag heute? Das ist uns auch ganz wichtig, sodass wir einordnen können, in was für eine Situation das jetzt hineinkommt und vor allem auch in welcher Situation ist es entstanden. Das ist auch ganz wichtig. Also das ist auch ein Teil der Anamnese. Und
was ist vielleicht auch aktuell gerade die schwierige Lebenssituation, wo der Zusammenhang vielleicht mit den Schmerzen zu der Auslöser, genau. Das sprechen wir auch, es ist wichtig, eine Auslösesituation rauszufinden, um ein Stückchen eine Vorstellung zu entwickeln, wo gerade das Problem, die Schwierigkeit im Leben dieses Menschen liegt, ne? Was es damit zu tun haben könnte.
Genau, und dann gibt es eine ganz ausführliche körperliche Untersuchung auch. Also wirklich von oben bis unten, Kopf bis Fuß.
Und nach dieser Einschätzung dann wirklich wichtig, auch mit dem Patienten zu besprechen, ob es noch eine weitere Diagnostik geben sollte, Bildgebung oder so. Meistens eher nicht. Da wird eigentlich schon aus der ausführlichen Anamnese, der Schilderung und der körperlichen Untersuchung, also beiden Dingen im Zusammenhang deutlich, dass das nicht erforderlich ist, sondern manchmal dann sogar eher, wenn irgendein Zufallsbefund rauskommt, der dann vielleicht wieder Verunsicherung schafft, sogar schädlich sein könnte.
Und dennoch machen wir natürlich auch eine Laboruntersuchung, eine ausführliche, weil zum Beispiel eine Eisenmangelanämie kann Kopfschmerzen verursachen. Also es gibt viele Dinge im Blut, die auch tatsächlich für körperliche Schmerzen zuständig sein können oder Verursacher sein können. Das versuchen wir natürlich auszuschließen, soweit wir das können. Und wir bereiten dann den Patienten darauf vor, was wir so ungefähr machen in der Klinik.
Ja. Das ist, glaube ich, total wichtig, dass wir die Menschen mitnehmen, ne? Sozusagen. Also diese Aufklärung, dass das nichts ist, so ein bisschen lapidar, sondern dass wir versuchen zu verstehen, also was vielleicht auf sie zukommt, dass wir sie aktiv in der Mitarbeit brauchen, dass wir sie unterstützen können, aber letztlich sie selbst sozusagen aktiv werden müssen. Ne? Also das können wir ihnen nicht abnehmen. Aber wie das dann genau funktioniert und wie das, erklären wir Ihnen auch ein bisschen. Also wie die Zusammenhänge sind, worum es geht und dass es eigentlich darum geht, häufig emotional Erfahrungen wiederzubeleben. In den, wir sprachen vorhin von den Erwartungen, wie sich das äußert und im Moment äußert. Und es dann im emotionalen Wiedererleben vielleicht eben gerade frühere Erfahrungen von Verlassenheit, Ausgegrenztheit, Hilflosigkeit besonders zu verändern. Wozu die Gruppentherapie insbesondere sehr gut geeignet ist. Und diese Veränderung, das braucht immer die Emotionalität. Das geht nicht, indem ich ein Buch lese. Ne?
Ja, da sind wir schon mittendrin auch so im Thema, weil ich auch gern euch fragen wollte. Ich bin zur stationären Therapie in der psychosomatischen Klinik. Ich habe mich dazu entschlossen. Ich bin diesen Weg gegangen. Was erwartet PatientInnen, wenn sie stationär aufgenommen werden? Viele stellen sich unter einer psychosomatischen Klinik vielleicht erstmal etwas sehr Psychologisches vor. Ihr habt auch gerade Gruppentherapie angesprochen, werde sicherlich gleich nochmal darauf eingehen. Aber ist das nicht doch auch zu einseitig? Also wie läuft eine Behandlung bei euch dann so konkret ab?
Das wird jetzt auch ein langer Thema, weil es wirklich sehr umfangreich ist. Also wenn wir immer wieder von dem biopsychosozialen Modell ausgehen, dann...
Was ihr tut.
Genau, dann geht es zum Beispiel darum, den Körper zu stärken. Also ein Teil der Behandlung, und das ist für Patienten auch ganz wichtig.
Gerade für Schmerzpatienten, gerade diese Leiblichkeit zu erleben. Ja, sorry.
Nee, alles gut. Der geht wirklich darum zu schauen, was braucht er körperlich an Physiotherapie, an Bewegung, an also auch viel Bewegung in Gemeinschaft, Nordic Walking. Es gibt eine Fitnessgruppe, um überhaupt wieder Vertrauen in seinen Körper zu kriegen und zu merken, ah, okay, ich... Geht ja.
Funktioniert
aus der Schonhaltung rauszukommen. Und Das ist ein wichtiger Teil.
Ja, und auch wir alle wissen das ja, glaube ich, also wenn wir zum Beispiel Sport machen, ne, das ist ja wirklich alleine Sport und Bewegung löst was aus. Es gibt auch da hormonelle Veränderungen, die uns gut tun. Es ist schon eine, also die Stimmung bessert sich. Ja? Mhm. Und ich bekomme ein Gefühl für meinen Körper.
Genau. Ja. Und für Patienten ist, glaube ich, wichtig, dass sie merken, der Körper wird auch ernst genommen mit seinen Beschwerden. Also wir tun nicht so, als wäre jetzt nur die Psyche irgendwie behandlungsbedürftig.
Aber auch aus der Schonhaltung rauszukommen, du hast es gesagt. Ne? Also dass man, dass sie erleben, ach, das geht ja, ja, was ich mich vielleicht zu Hause gar nicht getraut habe oder so.
Und die Psychotherapie, da gibt es auch mehrere Punkte. Einmal wäre eine Psychoedukation, dass man vieles erklärt. Das ist passiert in der Schmerzgruppe. Das machst du vor allem in deiner Gruppe. Und es gibt ganz viele Entspannungsverfahren, weil wir gelernt haben, dass Entspannung auch ganz viel im Gehirn auslöst, was beruhigt. Es geht ja auch um die Selbstberuhigung. Aber Psychotherapie an sich, da liegt der Fokus darauf, dass ich mehr verstehe, wie bin ich eigentlich geworden, der ich bin? Und warum kann ich mit dem, der ich heute bin, nicht mehr so gut leben? Also das ist eigentlich so ein bisschen das, worum es geht. Und das wird auf ganz vielen Ebenen bearbeitet. Also in der Kunsttherapie, Musiktherapie.
Oder erstmal verbal, Gesprächstherapien, ne? In der Gruppe, in Einzeltherapien, aber dann auch ohne zu sprechen, sondern eher unmittelbar in der Musiktherapie, wenn mich Musik erreicht, mich war unmittelbar emotional, was löst es bei mir aus? Oder in der Kunsttherapie, wo ich ein Medium mit Ton oder Farbe oder irgendwas dazwischen habe, aber trotzdem was aus mir heraus, was ich vielleicht noch gar nicht verstehe, wenn das sein darf, aber sich was zeigt, ne? Was eigentlich in mir ist.
Ganz häufig zum Beispiel, also Wut und Ärger ist häufig Thema. Viele schlucken das alles runter. Und dann sind die am Anfang vielleicht in der Kunsttherapie mit ganz kleinen Bildchen beschäftigt und irgendwann knallen die Farbe an die Wand.
Schmerzbilder, ja? Die Wut wird rausgelassen.
Und dann ist so plötzlich so deutlich, ach, da ist ganz viel, was ich in Beziehung überhaupt nicht zum Ausdruck bringen durfte, weil ich vielleicht so eine Angst habe, dass der andere mich dann im Stich lässt. Und dazu brauche ich dann quasi ganz viel erleben, also auch in der Gruppentherapie. Ich ärgere mich über jemand, aber ich sag's nie. Und kann es dann in der Einzeltherapie vielleicht mal ansprechen, boah, das fand ich jetzt aber total nervig. Ja, warum haben sie es denn nicht gesagt? Ja, ich darf doch den nicht belasten, ich darf doch den nicht verletzen und so weiter. Gibt viele Tabus. Ja, wo lassen sie denn das? Und man sieht es dann auch dem Patienten an, wie die dann auf dem Stuhl sitzen und verkrampfen oder so.
Und ganz viel körperliche Spannung, ne? Also allein aus der Beobachtung siehst du es ja, also kannst du es Menschen ja auch ansehen, wie angespannt sie, wie dauerangespannt sie sind und dass das dann zu einer Schmerzsymptomatik über Jahre und Jahrzehnte führen kann, ohne dass es manchmal ganz gravierende frühere Erlebnisse gibt, ne?
Jahre und Jahrzehnte, wie lange dauert denn ungefähr so ein Klinikaufenthalt?
Nicht so lange.
Nein, bloß weil du das Thema Zeit gerade angesprochen hattest.
Also im Schnitt, so aus Erfahrung heraus, sagen wir fast 8 Wochen. Ja. Klingt erstmal lang, aber es ist ja eben auch ein Prozess. Das heißt, es geht erstmal darum, anzukommen und in einem stationären Betrieb oder Alltag mit seinen Mitpatienten vertraut zu werden, eine anwärmen, sich gegenseitig ein bisschen kennenzulernen, mit den einigen Mitpatienten gemeinsam eben in die Gruppentherapie dann zu gehen, überhaupt dann näher zu beleuchten. Also ja, was erlebe ich, was nämlich überhaupt bei mir war? Was könnten das für Gefühle sein? Das fällt vielen Menschen auch schwer, dass sie, weil sie das so früh wegschieben mussten, auch gar nicht gut lernen konnten, wie sich das, was für ein Gefühl das sein könnte, was sie da spüren, körperlich wahrnehmen. Und das ist aber ganz wichtig. Da versuchen wir dann sozusagen eine Brücke und das gemeinsam zu erarbeiten, was das für Gefühle sein können. Und wozu die eigentlich da sind, weil wir reden dauernd von Gefühlen, aber wie wichtig die eigentlich sind, die sozusagen wahrzunehmen, zu hören und dann noch sie in Kontakt zu bringen, in einer konstruktiven Form in Beziehung zu bringen. Ja. Da wird es dann richtig spannend. Und insofern leisten wir eine Hilfestellung, manchmal ein bisschen so wie ein Übersetzer. Und stellen aber auch zur Verfügung natürlich eben, was wir wahrnehmen, was andere Menschen auch wahrnehmen könnten. Können das dann so ein bisschen als Hilfestellung, wie es bei anderen vielleicht ankommt und kommen wir emotional immer näher so ein bisschen in die freien Arbeit. Ne? Und dann ist es ein Prozess, weil du fragtest ja, wie lange? Ja. Und dann merken die Patienten, boah, was, jetzt geht's schon auf die Entlassung zu. Oh Gott, also dann geht's ganz schnell irgendwie. Wenn sie richtig drin sind, so in allen Abläufen und Therapien. Eine ganz wichtige hatten wir übrigens gerade noch vergessen, die Körperselbsterfahrung. Noch so eine Therapieform, die nochmal so unmittelbares Erleben möglich macht, ein Spüren, was so eindrucksvoll ist für Patienten. Wo sind meine Grenzen, wenn jemand auf mich zukommt? Wie spät setze ich ein Signal, da ist mein Raum, meine Grenze erreicht oder so. Ne? Sowas unmittelbar zu erleben, ist was ganz Wichtiges.
Was, glaube ich, ja, also gerade da in der Körperselbsterfahrung ist immer ganz spannend zu sehen, wie ich das mache. Was uns auch immer wichtig ist, deutlich zu machen, dass, wie wir bisher unseres inneres Gleichgewicht hergestellt haben, also wir nennen das immer die beste Kompromisslösung, die wir bisher hatten, also der Anspruch, zum Beispiel gut leisten zu können und der Anspruch, jemanden nicht zu belasten und solche inneren Ansprüche, die wir haben, die sich manchmal aber auch widersprechen und dass die Art und Weise, wie ich das bisher gelöst habe, die bisherige beste Kompromisslösung ist. Das ist deshalb nicht falsch. Nur wenn mein Körper sich verändert oder wenn ich irgendwelche Dinge nicht mehr kann oder wenn eine Trennung da ist oder irgendetwas sich so verändert, dass ich mit dieser Kompromisslösung, das ist jetzt keine gute Kompromisslösung mehr, da muss ich mich auf den Weg nach was Neuem machen und das macht immer Angst. Also das ist auch immer wichtig, dass das, wie ich bisher das gelöst habe, ja nicht per se falsch ist.
Gar nicht, häufig überlebenswichtig. Ne? Das versuche ich Patienten auch mal zu sagen.
Genau, ja, aber dass das Leben jetzt was Neues fordert und das muss eben dann miteinander eingeübt. Und dazu muss ich überhaupt erstmal verstehen, wie habe ich es denn bisher gelöst.
Ist das letztlich auch das Ziel der Therapie? Also wann schlägt aus eurer Sicht eine Behandlung positiv ab?
Wir merken es oft, dass die gar nicht mehr über Schmerzen klagen tatsächlich. Also, dass das gar nicht mehr so Thema ist, sondern dass andere Dinge viel mehr im Vordergrund sind. Und schmerzfrei geht keiner, weil jeder von uns hat Schmerzen. Aber die Bedeutung, die wir dem zugemessen und wie sehr es mich im Alltag plagt, das verändert sich.
Und wenn du fragst, also wie die Veränderung, häufig habe ich das Gefühl, ich sehe den Patienten, ich sitze ihm gegenüber und merke, boah, da gibt's eine Veränderung, die sehe ich auch im Gesicht. Also es ist immer entspannter, weicher oder mit einem anderen Körpergefühl. So. Das geht ganz schnell, wo ich denke, boah, da ist was passiert. Was ist denn jetzt gerade passiert? Manchmal besprechen wir auch das, ja?
Ja.
Dass sich das eben unmittelbar, da ist wieder Psychosomatik, unmittelbar auch wieder sozusagen körperlich zeigt. Ne?
Ja, ja.
Und wieder zurück.
Sehr schönes Bild. So. Aber wie gesagt, nach dem Klinikaufenthalt geht das Leben ja weiter. Oft mit den gleichen Belastungen in meinem sozialen Umfeld, vielleicht im Beruf oder in einer Beziehung. Was gebt ihr Menschen mit, damit sie so langfristig, aber auch mit den Schmerzen, die sie ja letztlich in die Klinik gebracht haben, die vielleicht dann auch wieder auftreten, weil ich kann ja nicht in ein komplett neues Leben reingehen. Viele Sachen sind einfach noch da. Was gebt ihr denen mit, damit die damit besser umgehen können? Vielleicht auch mit so chronischen Schmerzen oder weniger geworden oder ist wahrscheinlich auch sehr individuell.
Du sprichst gerade den sozialen Bereich an, der ja auch da ist. Ja. Letztendlich, also wir schauen auch nach dem sozialen Bereich. Manchmal machen wir ein paar Gespräche. Manchmal sprechen wir über Hamburger Modell, wie man wieder in die Arbeit reingeht. Manchmal begleiten wir die im Sinne von, dass die BEM-Gespräche machen und dann darüber nachgedacht wird.
BEM muss man kurz erklären.
Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement. Genau. Also wo es dann darum geht, kann mein Arbeitsplatz anders gestaltet werden, damit ich dann da wieder besser arbeite. Also das wird auch besprochen.
Oder muss ich sogar nochmal die Tätigkeit wechseln, einen neuen Beruf erlernen. Es gibt Berufsförderungswerke für jüngere Menschen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die häufig Menschen gar nicht wissen oder Patienten, wenn sie kommen.
Ja. Aber grundsätzlich wäre es natürlich schon gut, die, also erstens machen viele hinterher noch weiter Therapie, Einzeltherapie oder Gruppentherapie, aber dann eben in viel geringerer Dosierung, um das zu festigen. Und es ist schon so, dass wenn wir in einer anderen Haltung irgendwo hingehen, dass sich dadurch auch Dinge verändern, auch wenn sich das im Außen gar nicht verändert hat. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, jemand, der in die Klinik kommt und das Gefühl hat, zu Hause bricht jetzt alles zusammen, weil nur noch männliche Personen für die den Haushalt zuständig sind und die weibliche Person jetzt in der Klinik ist und am Wochenende immer wieder klar Schiff macht. Um dann nach 3 Wochen zu merken, ich bräuchte das eigentlich gar nicht, die haben es nur anders sortiert, als ich es mache. Also
oder die Welt geht nicht unter, wenn ich nicht da bin.
Oder also ich kann die Kissen auch anders sortiert liegen lassen auf dem Sofa und es ist eigentlich gar nicht schlimm. Also ein Stück Kontrolle abzugeben und dann zu erfahren, wozu brauche ich denn eigentlich diese Kontrolle und warum können die nicht einfach so machen, die unterstützen mich ja. Aber eben in einem anderen System und das ist aber total okay. Und dann hat sich da draußen nichts verändert, Aber meine Haltung dazu hat sich verändert.
Ja, oder dass ich eben, wenn ich doch einen anderen Zugang über das Wahrnehmen auch zu meinen Gefühlen habe, dann kann ich anders mit mir sein, aber bin auch anders in Beziehung. Und das ist ja auch immer sowas, also es ändert sich automatisch in einer Beziehung etwas, wenn du dich änderst. Ne? Es hat einen Einfluss auf den anderen. Also das zu erleben, also es verändert sich auf jeden Fall was und häufig sind die Schmerzen gar nicht mehr so das Thema. Ja? Und das erleben wir eigentlich fast immer, dass sich wirklich Gefühle und also mit sich selbst und mit anderen, also und dieser Austausch, also wirklich in Beziehung zu gehen, wirklich deutlich verändert und damit eine ganz andere Lebendigkeit entwickelt und der Schmerz eher ein bisschen in den Hintergrund tritt. Aber schon auch, wenn ich dranbleibe in der Therapie, ambulante Therapie, was wir vielleicht noch vorhin vergessen haben, ist mir eingefallen, wie wichtig so bestimmte Techniken sind, die immer wieder sozusagen zur Beruhigung und Entspannung führen. Also autogenes Training, progressive Muskelrelaxation, Bodyscan, was immer es gibt, Biofeedback zu nutzen, machen wir übrigens in der Klinik auch, dass Patienten erstmal manchmal wahrnehmen, wie angespannt bin ich eigentlich, das anhand von wie hoch ist der Puls, die Atemfrequenz, der Hautwiderstand und so. Und dann gemeinsam, was erarbeitet wird, dass diese Kurven, die man eben sehen kann, die häufig schon Aha-Effekt sind, weil das quasi so als normal gehalten wird, dann gemeinsam irgendwas, wie kann ich wirklich für mich erreichen, dass ich da wieder runterkomme und einen entspannten Zustand. Und da wir nochmal weiter den Bogen aufspannen, da ist es so wichtig, glaube ich, weil wir wissen inzwischen, wir waren vorhin ein bisschen bei der Hirnforschung und so, dass es vor allen Dingen in der Regulation gar nicht immer ein Areal dies und da und dort, so ist auch wichtig, aber das sind so Netzwerke, wir gehen auch heute da von Netzwerken, eine sehr moderne Vorstellung aus, von Konnektivitätsnetzwerken und da gibt es so zwei verschiedene, so als Gegenspieler quasi fungieren, nämlich eins sozusagen ein Ruhenetzwerk, wo ich quasi den Blick, wenn ich entspannt bin, nach innen richten kann, gucken, wie geht's mir eigentlich. Muss ich gerade husten?
Ich kriege gerade einen Hustenanfall, aus welchen Gründen auch immer.
Oder also wenn ich entspannt bin, kann ich nach innen schauen, gucken und dann sind ganz viele, wie bin ich mit einer Situation früher schon mal umgegangen, kann ich vergleichen, kann überlegen, gibt es vielleicht noch eine bessere Lösung, also sowas, ja. Aber dann gehen Regulationsvorgänge sozusagen runter mit der Entspannung, die so wichtig sind und der Gegenspieler ist so ein Aufmerksamkeits- oder Salienznetzwerk, nennen wir das. So, wenn ich dir plötzlich einen grünen Elefanten ja in den Raum stelle oder irgend sowas, dann ist die Aufmerksamkeit ja da. Und das ist aber, oder wenn mögliche Gefahr im Verzug ist, dann kann ich nicht mehr nach innen gucken, weil es wäre ja, würde Zeit kosten, sondern ich muss natürlich meine Aufmerksamkeit nach außen richten und wie reagiere ich. Dann ist es aber auch fokussiert und eingespannt sozusagen. Dann sind alle eben beschriebenen Prozesse nicht mehr. Und das ist dazu, wenn das nicht mehr ausgewogen ist, ja, dann gilt es darum, dieses Ruhenetzwerk mit dem entspannten Zustand sozusagen immer wieder zu fördern, zu unterstützen. Und wie kann ich das machen? Über Entspannungstechniken. Und wir arbeiten sogar mit sogenannten Imaginationstechniken. Also manchmal gibt es ja auch Menschen, die können sich gar keine ruhige, schöne, entspannte Situation mehr vorstellen. Kann ich das mit denen gemeinsam anhand kleiner geführten Reise sozusagen entwickeln? Oder bei Traumapatienten einen inneren, sicheren Ort, wo ich mich aufgehoben fühle. Oder zu merken, ich kann mich auch ein Stück selbst bemuttern. Das kann ich lernen. Ja? Ich kann was nachholen, was ich vielleicht als Mangel mein Leben lang mitgetragen habe und was sich auswirkt. Also dafür, für diesen Ausgleich zu sorgen, ist so wichtig, auch später. Also wenn ich was gefunden habe für mich als Patient, wo ich merke, das tut mir richtig gut, das tatsächlich in mein Leben zu integrieren, weil das ist gar nicht so kompliziert, aber es wirklich tatsächlich der innere Schweinehund ist, dann regelmäßig zu machen, ist nochmal eine andere Nummer, aber wäre so wichtig, um wirklich was zu verändern. Neben der Therapie, Einzel- oder Gruppe, ambulant und solche Dinge.
Also zwei Punkte haben wir angesprochen. Also das erste wäre die Haltung, dass ich innerlich so einen Schritt zurückgehen kann und manche Dinge gelassener sehe, nicht mehr so viel im Griff haben muss. Das zweite wäre tatsächlich Entspannungsmomente einzubauen. Und das dritte ist aber mindestens genauso wichtig, wenn ich meine Wünsche und Bedürfnisse und meine Gefühle wahrnehme, dass ich die in Kontakt bringen kann. Also dass ich besser dafür sorgen kann, zu sagen, was mich vielleicht stört oder wo ich eine Veränderung brauche oder wo ich vielleicht auch was gut finde. Also auch diese Seite könnte man ja mehr in Beziehung bringen, weil der andere vielleicht gar nicht mitbekommt, was ich denke, was ich fühle. Also das wäre der dritte Punkt, besser zu kommunizieren, sich selber besser kennenzulernen und dadurch dem anderen besser mitteilen zu können,
was für mich jetzt gerade wichtig ist, sodass ich das nicht alles runterschlucken muss und sich in Körperspannung übersetzt.
Ja.
Genau, weil letztlich geht es ja immer um auch mein Aushandeln von Wünschen und Bedürfnissen. Ne? Also wenn du was willst und ich was will, dann ist das vermutlich nicht ganz identisch deckungsgleich. Und dann können wir aber, wenn wir gut sind, über unsere Wünsche und Bedürfnisse sprechen.
Das ist aber sehr dann, enttäuschend, dass es nicht deckungsgleich ist.
Ja, das stimmt. Kann es sein. Und wenn dass ich diese Enttäuschung dann aber auch formulieren darf oder in den Kontakt bringen darf, in einer Weise, dass der andere ja vielleicht merkt, okay, vielleicht, und dann können wir überlegen, ob wir für uns vielleicht irgendwie einen Kompromiss finden oder muss es erstmal so stehen bleiben. Aber ja, also es macht was, so in Prozesse zu kommen. Und viele Menschen, also viele Patienten trauen sich ja gar nicht, das überhaupt auszusprechen und in die Beziehung zu bringen. Könnte ja sein, dass du dich umdrehst und sagst, nee, mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Ja?
Weil ich es vielleicht auch nicht gelernt habe.
Genau, genau, genau. Da spielen wieder die Erwartungen, Erfahrungen gespeist, eine ganz große Rolle.
Ich würde euch gerne zum Schluss noch eine Frage stellen, also an beide. Was möchtet ihr Menschen mitgeben, die unter Schmerzen leiden, aber bisher noch nicht an eine seelische Ursache gedacht haben, sich vielleicht auch noch gar nicht getraut haben, auch mal die Psyche in Erwägung zu ziehen?
Also ich würde sagen, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen, weil das Leben eigentlich nur bunter und reicher werden kann, wenn ich das tue. Auch wenn es keine Garantie gibt, dass Schmerzen ganz weggehen.
Okay. Genau, für mich war es auch einfach so, ich habe spontan gedacht, just do it, also trau dich. und also was soll denn passieren? Also auch in Kontakt aufzunehmen, entweder zu meiner Hausarzt, Hausärztin oder eben zu einem Facharzt für psychosomatische Medizin, zu einem niedergelassenen Psychotherapeuten überhaupt, mein Beratungsgespräch zu suchen, Austausch und deine Empfehlung vielleicht zu folgen und wirklich niedrigschwellig zu gucken, niedrigschwellig sagen, boah, da gibt's ja vielleicht noch einen Ort, der mir gut helfen könnte, mich da vorzustellen, sagen, ich möchte mich da anmelden. Vielleicht kann es Sinn machen, da behandelt zu werden. Manche stellen sich vor, die Hürden sind so irre hoch. Nee, wir haben einen Anmeldebogen im PC, kannst du online zack auch hochladen und bald auch direkt online beantworten und dann ist es da und mit dem Einweisungsschein. Dann gibt's ein Vorgespräch und dann nehmen wir uns Zeit. Auch da nehmen wir uns schon mal eine Stunde insgesamt Zeit, mit Patienten zu besprechen und auch sie zu beraten, was wir für sinnvoll halten, natürlich auch den Wünschen des Patienten, also was können Patienten sich überhaupt als Menschen sich vorstellen, welche Behandlungsform sie machen könnten und dann zu sagen, da gibt es aber was, das können wir hier und das könnte und so, kommen Sie doch.
Das ist ja etwas, was man im Praxisalltag draußen, also außerhalb einer Klinik nicht mehr so oder im Moment nicht so häufig findet, weil die Zeit oft fehlt, oder die Zeit läuft sozusagen. Ja, die Zeit dieser Folge ist auch schon rum. Ich danke euch sehr nochmal für die Einblicke in die psychosomatische Sichtweise auf Schmerz, in eure Arbeit und auch den Überblick über Therapiemöglichkeiten. Und an euch, liebe Zuhörerinnen, danke fürs Dabeisein und dranbleiben. Und wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht auch mit unerklärlichen Schmerzen kämpft, schickt ihm oder ihr doch gern diese Folge weiter.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke euch. Diagnose Kopfsache, der Gesundheitspodcast aus dem TVW, wird produziert von Bose Park Productions. Redaktion und Produktion Julia Ilan, Miki Sitsch, Luca Kaduk und Fabio Lautenschläger. Produzentinnen Sue Holder und Chris Guse. Host und Redaktion Claudia Noack aus dem TVW.